Marcel Bücker ist hier bei uns im Gemischte Tüte Podcast Studio aus Freinsheim angereist. Wie fühlst du dich?
Ja, ein bisschen nervös tatsächlich. Podcast habe ich noch nie gemacht, also ich bin ein bisschen gespannt, was auf mich zukommt, aber spannende Erfahrung.
Christoph Krause ist bei uns. Herzlich willkommen im Gemischte Tüte Podcast Studio. Gleich triffst du auf ein Blind Date.
Ich bin gespannt.
Wie fühlst du dich?
Auch ganz relaxed eigentlich, ja. Bin gespannt, wie es ist.
Hast du dich irgendwie vorbereitet?
Nee, gar nicht.
Hast du schon mal ein Blind Date
gebracht?
Hast du was mitgebracht? Das sollst du ja. Hast du schon mal ein Blind Date gehabt?
Ja klar, aber nicht im Podcast.
Wie war das? Wie war das damals?
Ganz nett. Ja. Ist überraschend. So überraschend kann das in Rheinland-Pfalz, glaube ich, nicht werden.
Was? Okay, daran werden wir arbeiten. Das wird in Rheinland-Pfalz auch geschehen.
Ein Blind Date, eine halbe Stunde Zeit und die Frage, ist es ein Match? Das ist Gemischte Tüte, der Blind Date Podcast der Innovationsagentur Rheinland-Pfalz.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gemischte Tüte. Daniela hier und sich gegenüber sitzt wieder ein neues Blind Date. Herzlich willkommen Christoph Krause. Marcel Bücker, Marcel, das ist Christoph. Hallo.
Hi, grüß dich.
Hi. Servus.
Schön. Ja.
Wir starten heute auch mal wieder direkt rein mit der Geschenkeübergabe, denn bei Gemischte Tüte ist es üblich, dass jeder dem anderen ein Geschenk mitbringt, ohne dass ihr wisst, auf wen ihr hier trefft. Und dieses Geschenk soll etwas mit euch zu tun haben. Vielleicht magst du, Marcel, mal beginnen. Was hast du mitgebracht und was hat dieses Geschenk mit dir zu tun, was du jetzt Christoph geben wirst?
Ja, ich habe tatsächlich so ein Geschenke-Klassiker mitgebracht, und zwar ein Buch. Psychologie im Alltag. Jetzt fragt man sich, warum Psychologie? Also ich bin kein Psychologe, ich bin gar kein Mediziner oder irgendwas in der Richtung, sondern tatsächlich Ingenieur, Festigkeitsingenieur, um genau zu sein. Und jetzt ist immer die Frage, was hat jetzt Psychologie mit Festigkeitsingenieur zu tun? Und deswegen habe ich es mitgebracht, weil naja, Festigkeitsingenieure, keiner kann was mit anfangen, zumindest mal nicht Ingenieure. Und eigentlich sage ich ganz gerne, wir sind die Psychologen nicht für Menschen, sondern für Bauteile. Und zwar beschäftigen sich Festigkeitsingenieure mit Kräften, die halt auf Bauteile einwirken und dann die Spannungen und die Engländer sagen sogar Stress dazu. Also es ist tatsächlich einfach der Stress, der in einem Bauteil entsteht und was dann mit diesem Bauteil passiert. Also wie es darauf reagiert, wie es sich verbiegt und im Zweifel, wenn es zu viel Stress ist, also zu viel Belastung. Und das ist halt die Festigkeit da drin. Also wenn die Festigkeit des Materials überschritten wird, dieses Bauteiles, dann bricht es auch.
Spannend,
und daher,
ne?
Daher Psychologie für Bauteile.
Okay.
Da ich Psychologie für Bauteile, also das nennt sich dann meistens irgendwie Mechanikbuch oder so, was jetzt natürlich nicht mitbringen wollte, dachte ich Psychologie für Menschen. Und der zweite Hintergedanke ist halt auch, wenn es natürlich um Innovation geht, was jetzt ja bei einem Podcast von der Innovationsagentur ja nahe liegt, finde ich, Innovation hat unfassbar viel auch mit Psychologie zu tun. Und daher war meine Idee, einfach jetzt mal ein klassisches Psychologiebuch mitzubringen.
Finde ich
hoffe,
gut.
Das ist verständlich, was die Intention war.
Du könntest ja bald mal eins schreiben über die Psychologie von Bauteilen. Das finde ich total gut.
Ja, das ist dann halt leider, das ist immer das Problem, dann halt oft sehr, sehr mathematisch und geht dann in die Richtung Physik und dann liest es doch wieder keiner außer die Ingenieure.
Ich weiß nicht. Ja?
Aber tatsächlich geht es halt tatsächlich, also so ein bisschen, ich finde die Analogie nicht schlecht.
Ja,
also
schön,
man muss sich halt eben damit beschäftigen, was halt eben auch nicht nur ein Mensch aushält, wann geht der, wann kriegt er seinen Burnout und bei der Mechanik ist es tatsächlich auch eine Ermüdung. Also ein Bauteil kann ermüden. Jeder weiß, ein altes Auto geht irgendwann kaputt, obwohl ja eigentlich nichts Spezielles passiert ist. Das ist einfach Ermüdung von Material. Und genau das, wie ein Mensch ermüden kann, kann es auch das Material.
Magst du das Geschenk übergeben?
Ja,
sehr
gerne.
Das ist immer so
schwierig.
Kennst du das Buch schon, Christoph?
Nee, ich kenne es nicht. Tatsächlich nicht. Das Thema natürlich, klar. Es ist ein Thema auch im Design. Aber interessant. Ich werde es mir anschauen. Es sieht ja auch sehr grafisch aus. Das ist ganz gut, ne? Falls die Leute es sehen. Genau.
Ja, wir werden es auf jeden Fall diese
einblenden.
Bilder dann wieder zur Verfügung stellen. Was hast du mitgebracht?
Ich habe dir was zu essen. Wo du nicht frühstückst, habe ich dir genau das Richtige. Ich habe dir was zu essen mitgebracht. Aus unserer hauseigenen Manufaktur ist das.
Oh.
Muss ich jetzt nicht aufmachen, aber da sind so unsere Produkte drin, die wir alle handmachen.
Ja.
Und ich bin ja an sich ein Zukunftsrebell, also beschäftige mich mit künstlicher Intelligenz und sowas. Aber wir haben als Familie auch was gerade das Gegenteil sozusagen, nämlich echtes Handwerk. Und ja, meine Perspektive heute ist eigentlich, dass durch künstliche Intelligenz wir das hier zurückgewinnen werden. Wir werden Handwerk simulieren in der Gesellschaft, weil wenn die Menschen aus allen anderen Prozessen rausfallen, werden sie irgendwas tun wollen. Ne? Vielleicht machen sie dann Podcast oder die anderen machen Handwerk. Also kannst du da mal auspacken irgendwann. So, alle unsere Produkte, alles handgemacht, alles in Koblenz, kannst du dir mal anschauen.
Bitte. Voll die Riesenkiste. Ja, die Riesenkiste. Also was ist da drin? Nur, dass ich mir schon mal...
Also wir, also, wir machen...
Ich mach's mal ganz schnell aus. Ja. Ich bin auch super neugierig. Auf, genau. Also daher,
mach mal auf, verteilbar.
Ja, verteilbar, genau. Du darfst das gerne
wir waren schon sehr enttäuscht, dass wir hier vom Team, dass er uns nichts mitgebracht hat.
Also was da drin ist, wir sind ja bekannt für... Karamell, also alles, was aus Karamell ist. Und wir machen also handgemachte Karamellbonbons in ganz unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. Alle mit natürlichen Zutaten natürlich. Und wir machen auch ein schönes Müsli. Da du nicht frühstückst, schenkst du das wem auch immer.
Oder für den Notfall. Ja, tatsächlich genau, dann mittags.
Ja. Für den Notfall oder mittags, genau. Ja. Und wir machen natürlich auch Karamellcreme mit Meersalz und solchen Sachen. Das ist alles drin, genau. Wir haben auch eine kleine Keramiklinie. Also wir machen ganz viele Produkte, alles mit der Hand. Aber natürlich hat das auch digitale Aspekte, weil wir damit natürlich weltweit schon bekannt sind. Und das geht natürlich nur über das schöne Netz.
Jetzt habt ihr ja unterschiedliche Fährten gelegt. Vielleicht magst du mal, Christoph, beginnen, wenn du dich klassisch vorstellen würdest, ohne so ein Geschenk. Was würdest du erzählen? Wer bist du? Was machst du?
Das ist bei mir sehr schwierig. Das haben wir im Vorgespräch auch schon gemerkt, dass das nicht so richtig was trifft. Aber vielleicht ist Designer das richtige Wort. Denn ein Designer kann nichts. Aber eins kann er dann doch, das ist, dass er Dinge, die es schon gibt, neu zusammensetzt. Und das ist eigentlich das, was ich Tag ein, Tag aus tue. Und eben egal mit was, mit Unternehmen oder mit Dingen oder mit Produkten oder mit Geschäftsmodellen oder mit künstlicher Intelligenz. Das heißt, ich nehme, schaue es mir an und setze es neu zusammen. Je nachdem, für wer mich das halt fragt, der das haben möchte. Und so entsteht eben auch sowas. Also da hat halt meine Frau gefragt, was können wir mal Cooles machen? Die ist auch Designerin. Und dann haben wir eben das gemacht. Und vielleicht maßgeblich für unsere Kinder, um einfach zu zeigen, auch wenn du was nicht kannst, kannst du dich trotzdem daran wagen und kannst es entwickeln, nach vorne bringen, nach vorne denken und dann auch erfolgreich umsetzen. Vielleicht auch nicht erfolgreich, dann machst du einfach das Nächste. Aber einfach zu zeigen, das geht, auch wenn du es nicht gelernt hast. Jetzt hat sie aber gerade noch den Meister gemacht, also den Handwerksmeister, obwohl wir beide studiert haben. Also vielleicht auch mal querdenken, umdenken, das ist so mein Thema. Naja, das macht der Designer, das hat er auch so ein bisschen gelernt. Ne?
Aber du bist nicht nur Designer, sondern ich glaube, viele kennen dich aus einem ganz anderen Bereich.
Genau, also ein anderer Bereich zum Beispiel ist, ich habe ganz viele, ist, dass ich ein Zentrum leite, Mittelstand Digitalzentrum Handwerk, ein fürchterlicher langer Name. Und da beschäftigen wir uns eben, wie das gesamte Handwerk transformiert wird. Und das ist natürlich sehr unterschiedlich. Wir haben so zwei Beispiele, immer dem Friseur, der wird am wenigsten sozusagen transformiert, weil wir in Zukunft noch ein bisschen Haare haben werden. Nicht alle.
Ja, das ist aber, bei mir, ja, ich,
nicht alle. Und es wird weniger. Also genetisch wird es weniger, aber es dauert natürlich. Ja, es dauert. Aber natürlich kann erstmal Haare schneiden, das macht nicht gleich der Roboter. Aber wenn du ein Gewerk wie Sanitärheizung, Klima nimmst oder Kfz, die sind natürlich vom Wandel komplett betroffen. Elektroauto, komplette Digitalisierung, Autos werden vollkommen anders verkauft. Und da ist natürlich eine Riesentransformation. Und die ist natürlich auch in Rheinland-Pfalz sehr, sehr stark. Deswegen bin ich auch im Transformationsrat tätig bei Malu Dreyer, wo wir alle gemeinsam überlegen, was heißt das eigentlich hier für dieses Land? Und das heißt eben dann doch eine ganze Menge. Das heißt nicht, dass Handwerk verschwinden wird, aber es wird sich natürlich sehr, sehr stark verändern. Und ich habe aber auch mal Architektur studiert, das nur am Rande. Und da hatte ich so ein bisschen was auch mit Materialien zu tun. Als Designer macht man natürlich auch ein bisschen Material. Deswegen ist es vielleicht eine ganz schöne Verbindung. Also das Leben an sich, die Transformation, einmal sehr im Detail vielleicht und einmal ein bisschen von oben, so, ne? Von den Systemen. Ja,
ja, also ich meine, mein Beruf, also ich bin, was wir machen, sind jetzt Fahrradprodukte, also explizit sehr cool. Fahrradlaufräder. Und die Speichen dafür, das ist halt tatsächlich das, was wir selber herstellen, auch in Freinsheim herstellen. Ja. Und das ist natürlich ein Consumer-Produkt. Also es ist tatsächlich ein Hobbybereich, den wir da natürlich in erster Linie bedienen. Also Leute, die wahnsinnig gerne vor allen Dingen Rennrad fahren, ja, die dann halt eben ein großes Faible für Leichtbau haben. Und das ist immer auch ein Design-Thema.
Ja.
Aber Design natürlich von zweierlei Aspekten. Also das, was ich schon sagte, es muss natürlich halten. Also es darf nicht kaputt gehen beim Radfahren. Das ist halt gutes Design im Sinne von, wie fließen die Kräfte durch das Bauteil? Mhm. Was passiert mit diesem Bauteil beim Fahren etc.? Also dass man einfach weiß, diese Stresses werden nicht zu hoch. Und das Zweite ist natürlich, es muss natürlich auch irgendwie cool aussehen. Also wenn es jetzt nur was kann, aber dabei aussieht wie ein Haufen Klump, dann will es auch keiner haben.
Ein bisschen
haben.
Zu wenig, genau.
Das ist dann halt zu wenig. Also man muss es tatsächlich sehr sinnvoll miteinander vereinen, dass es gut funktioniert, hält, aber natürlich auch gut aussieht.
Und bist du auch der Hersteller davon oder macht ihr die Komponenten und das wird dann sozusagen in ein Rad verbaut oder macht ihr auch die Räder?
Also die kompletten Fahrräder machen wir nicht, wir machen nur diese Räder. Das ist immer die Unterscheidung. Ein Fahrrad ist ja das Ganze und die Räder, oder wir sagen auch Laufräder. Manche denken dann an so...
Tretroller
für Kinder, ja genau. Aber das, was, also Laufrad ist eigentlich, dass die zwei Räder, auf denen das Fahrrad halt steht und die sich drehen. Okay. Und das sind halt ja beim Fahrrad eigentlich ich würde jetzt mal behaupten, die wichtigsten Komponenten, weil das zumindest mal hinsichtlich Leichtbau, weil die bewegten Massen tatsächlich ganz viel vom Fahrverhalten des Fahrrades ausmachen. Okay. Also schwerere Räder machen das Fahrrad halt immer sehr träge. Und das ist.
Und für welche Radkategorie macht ihr das?
Aktuell für Rennrad und okay. Gravel. Ja. Gravel ist ja so das neue Zwitterwesen, genau. Das, der neue Trend halt zwischen Rennrad und Mountainbike. Ja, genau. Und Mountainbike selbst soll auch noch kommen.
Ja. Okay, spannend.
Das kommt auch noch, genau.
Und darf ich fragen, für wen? Jetzt kommen wir aus dem Radland, Canyon. Ich komme aus der Canyon-Stadt. Darf man das sagen? Ist der Konkurrent, ja, oder was?
Keine Ahnung. Weiß nicht, ist das der Konkurrent?
Nein, es ist gar kein Konkurrent. Also es, nee,
die
es
bauen
wäre
ja selber keine Räder, ne? Also
genau, die bauen, nee. Canyon wäre ein potenzieller Kunde tatsächlich. Ja, ne? Ja. Nur Canyon ist halt einfach nochmal eine andere Liga. Also was wir jetzt halt, also unsere Räder gibt es ja jetzt ungefähr einem Jahr.
Ah, krass.
Wir sind also wirklich noch ein kleines Start-up.
Ganz Start-up, ja.
Ja, cool. Und wir können noch nicht weder die Menge produzieren, die Canyon bräuchte, und für Canyon jetzt noch viel wichtiger, wir können halt auch nicht die Preise machen, die Canyon gewohnt ist zu zahlen.
Wir können mal den Roman einfach grüßen und vielleicht hört er das ja hier. Und
das hört er ganz bestimmt.
Ruft dich mal an.
Ja, der ist ja leider nicht mehr Eigentümer. Aber, ja,
aber er kann noch ein bisschen was sagen.
Er kann bestimmt noch was sagen, ja. Nee, aber ich kenne auch, ich habe auch Kontakte zu Canyon. Also das ist
eine tolle
etwas,
Geschichte, übrigens aus dem Handwerk. Das ist ein Unternehmen, was mal mit zwei Mann angefangen hat, sind ja zwei Brüder, kleine Fahrradwerkstatt, jetzt ein Stück weit verkauft natürlich mit über 800 Mitarbeitern, schon eine Erfolgsgeschichte auch. Ne?
Ja, wir sind aktuell drei und bald dann hoffentlich auch 800.
Genau, siehst du, es geht los, genau. Ja, cool.
Aber vielleicht kannst du noch mal zu 1K Wheel was sagen, was ist die Innovation daran, was macht es so besonders, warum ist ein hoher Preis gerechtfertigt?
Also tatsächlich ist, wenn man sich so ein modernes, hochwertiges Rennrad betrachtet, fast alles ist aus Faserkunststoffverbund, also landläufig Carbon, sage ich jetzt mal, an dem Fahrrad. Und das ist auch das, wo ich herkomme. Also ich habe promoviert im Bereich dieser Materialien, also Faserkunststoffverbunde, so heißt es. Und fast alles ist aus diesem Material, weil das halt eben die Eigenschaften hat, super viel von diesen Belastungen auszuhalten, aber gleichzeitig selber fast nicht zu wiegen. Also man kann halt einfach sehr leichte Fahrräder damit bauen. Und was sind die Sachen, die noch nicht aus diesem Material sind? Das sind eigentlich nur der Antrieb, also sprich die Kette, Kassette. Die sind aus Stahl und Stahl ist sehr, sehr schwer. Also Stahl kann auch viel, aber wiegt ungefähr das Vierfache, Fünffache, Sechsfache davon, auf so die gleiche Menge bezogen. Und ein Teil, und das ist ganz spannend, was auch immer fast immer noch aus Stahl sind, die Fahrradspeichen. Und Fahrradspeichen sind eigentlich, wenn man jetzt als als Ingenieur denkt, ein super guter Möglichkeit, dieses Material zu nutzen. Weil dieses Material verhält sich halt wie ein Seil, sage ich jetzt mal. Es sind halt Fasern, eingebettet in Kunststoff. Und eine Fahrradspeiche muss eigentlich nichts können, außer unfassbar hohe Zugkräfte aushalten. Also man zieht an der Speiche, das muss sie können. Mehr nicht. Und das hat aber bis vor kurzem, es gibt jetzt ein paar, fast keiner gemacht. Aus einem einfachen Grund, es ist unfassbar schwierig, das so herzustellen, dass es bezahlbar ist und dass es dass es tatsächlich Gewicht spart, weil ich muss irgendwie diese Kräfte in diese Speiche reinkriegen. Und bei einer Stahlspeiche ist das sehr einfach, ich schneide ein Gewinde drauf, verschraube das mit der Felge und der Narbe und fertig. Und das kann man halt bei Carbon oder sowas oder diesen Faserkunststoffverbunden halt nicht machen. Und unsere Innovation ist tatsächlich, dass ich mir eine Technologie ausgedacht habe, wie man es halt bei Seilen macht, die Speichen mit Schlaufen verbinden. Also ich mache eine ganz klassische, wie so eine Seilschlaufe und kriege darüber die Kräfte in die Speiche rein. Und das aber auch gleichzeitig so, dass man das relativ günstig herstellen kann. Und deswegen können wir es auch in Freinzeit machen und nicht da, wo 99% aller Faserverbundbauteile im Bereich Sport, Fahrrad herkommen, aus Ostasien.
Ja, genau.
Und diese Speiche wiegt ungefähr nur so ein Drittel von dem, was eine Stahlspeiche wiegt. Und das denkt man jetzt, eine Stahlspeiche wiegt ja wahrscheinlich auch nicht viel. Es sind zwar nur 6 Gramm, die eine Stahlspeiche ungefähr hat, aber man hat so Pi mal Daumen 50 Stück davon in einem Fahrrad. Und wenn man jetzt 4 Gramm zum Beispiel pro Speiche spart, mal 50 sind 200 Gramm. Und wenn man dann weiß, ein modernes Rennrad wiegt normalerweise keine 7 Kilo mehr, dann sind 200 Gramm relativ viel.
Ja, das stimmt.
Also 1K heißt was?
1K ist 1 Kilo oder steht für 1 Kilo. Und das Ziel, mit dem wir angetreten sind, war tatsächlich, diese Räder herzustellen, die weniger als 1 Kilo wiegen. 1 Kilo war so lange so eine Schallmauer, die keiner geschafft hat zu durchbrechen, dass die Räder sowohl halt eben auch halten, also wie gesagt, die Festigkeit muss natürlich auch passen, und weniger als 1 Kilo wiegt. Und wir sind aktuell bei 935 Gramm und haben gute Ideen, da nochmal deutlich drunter zu kommen.
Also, Wahnsinn, ja, cool. Ja. Schöne Innovation, genau.
Meines Wissens nach mit den Eigenschaften die weltleichteste Fahrradspeiche, die es gibt aktuell.
Aus Rheinland-Pfalz.
Aus Rheinland-Pfalz,
das ist doch mal was, so ist es. Oder? Genau. Ja. Gibt es, glaube ich, nicht so viele Produkte.
Was?
Es, ja, also es ist wie immer Nische, ne? Das ja. ist ja klar. Also Innovation ist natürlich viel einfacher in der Nische als da, wo ihr sich schon Millionen Leute rumtummeln. Aber es ist ja keine kleine Nische, weil Fahrräder gibt es immer mehr. Und ich denke, das hat auch das Potenzial, das halt in die Breite zu bringen. Also jetzt nicht nur, klar fängt man damit an mit diesen 10.000 Euro Fahrrädern, aber es hat halt auch das Potenzial, ich sag mal, in die Mittelklasse zu kommen.
Ja. Christoph steht ja für einfach machen. Marcel hat jetzt gegründet aus, du warst beim Leibniz-Institut ne, für Verbundstoffe. Dieser Transfer von, da, ich kenne mich aus mit diesen Werkstoffen und dann mache ich ein Produkt, wo ich ja wiederum, Design hat ja auch eine Rolle gespielt. Warum habt ihr gegründet?
Ja, das hat tatsächlich was mit Innovationslust tatsächlich auch zu tun. Also ich sehe mich da auch ein Stück weit als Designer in der Form, dass ich sage, ich möchte gestalten. Also ich bin einer, der sagt, ich habe gute Ideen. Jetzt in einem Bereich, der jetzt vielleicht für viele nicht so naheliegend ist. Also ich möchte nicht ein Musikstück schreiben oder ich möchte ein Bild malen oder mir irgendwie was Kreatives ausdenken, sondern ich sage, ich habe eine kreative Produktidee. Das ist auch ein gestalterischer, fast schöpferischer Prozess. Und diesen Prozess zu realisieren, ist natürlich schwierig. Also ich brauche jetzt nicht nur ein bisschen Farbe und eine Leinwand, sondern ich brauche halt einen Haufen Technologie in der Regel dafür. Und das ist immer die Frage, dann halt eben auch Partner zu finden, wie man das macht. Und ich war vorher zum Beispiel bei einer Firma im Schwäbischen, wo ich es dann meinem Chef damals vorgestellt hatte. Und ja, er war jetzt Kaufmann, er hat das nicht so richtig nachvollziehen können, was die Idee dahinter ist, und hat es dann halt abgebügelt, weil das Risiko natürlich auch da war. Aber wenn man dann die Lust hat, es trotzdem zu gestalten, dann muss man sich überlegen, wie kriegt man das hin. Und die Freiheit ist natürlich am größten, wie man es macht, wenn man es halt einfach selber macht, unter eigener Flagge. Natürlich hat man dann die Schwierigkeit, ja, wie finanziere ich das? Also wie kriege ich dann, ich sag mal, die ganzen Randbedingungen hin? Und das war natürlich dann die große Herausforderung. Also ich würde sagen, die Idee zu haben und die Idee dann zu verwirklichen, aus der technischen Sicht, das ist meine Expertise, war fast noch am leichtesten. Also das Ganze drumherum, das ist das, was schwierig ist. Ja.
Habt ihr da Gemeinsamkeiten, Christoph?
Ja, also das ist ja hochbefriedigend, ne? Etwas irgendwie schöpferisch zu tun. Bei dir ist es technologisch bedingt, bei uns im Hause, warum tun wir das? Warum tut ein Designer dann doch ja auch eine Gründung und macht Unternehmertum? Ich glaube, das liegt sehr nah beieinander. Also das auch wirklich zu sehen und zu überprüfen. Ja, will das jemand haben und kommt das Produkt an? Das sind ja so tägliche Erfahrungen. Und wenn dann die ersten 10 verkauft sind oder die ersten 20, ne, dann ist man totglücklich. Und das entwickelt sich. Und das ist, glaube ich, so auch vielleicht die einzige Chance, die wir durch KI dann noch haben. Weil diese ganzen Prozesse, die wir da haben, das macht einfach besser KI. Aber das, warum ich diese Speiche, ja, oder dann das Laufrad bei dir kaufe, das hat ja nicht nur den Grund, weil es die Innovation ist, sondern es hat natürlich auch einen Grund, weil du da sitzt und du das machst mit deinen Leuten. Und ich glaube, dass wir das zurückgewinnen, übrigens auch in der Kleinteiligkeit. Also wieder kleine, regionale Unternehmen zulassen. Du produzierst jetzt hier mit einer neuen Technologie vor Ort in einem Kleinort. Und das ist ja was ganz anderes.
Nur deswegen, genau. Also nur wegen Automatisierung, wegen KI, genau. Was natürlich die Automatisierung auch massiv treiben kann. Ja. Nur deswegen ist es wieder möglich, weil ich nicht 500 Leute brauche, die jetzt irgendwie Speichen von Hand irgendwo in irgendwelche kleinen Formen reindrücken, sondern ich kann es über Technologie machen und dementsprechend auch KI. Ja.
Jetzt wieder vor Ort. Ne? Und ich glaube, das werden wir wieder entdecken. Noch viel mehr, als wir das, ne? Jetzt haben wir so eine Zeit lang alles nach China geschickt und das kommt jetzt wieder zurück. Und jetzt besinnen wir uns so ein bisschen, was können wir eigentlich selbst? Und da waren wir eigentlich als Deutsche immer ziemlich gut unterwegs. Ne? Wenn man das so sieht in dieser Entwicklung, auch in der KI-Entwicklung waren die Deutschen super. Ja, vor 30, 20 Jahren. Nur das dann zum Geschäftsmodell zu machen, da tun wir uns mal ein bisschen schwer, ne, sozusagen. Ne? Das liegt ja schon an der deutschen Sprache. Aber ne, nur 2% sprechen das. Aber ich glaube, da können wir eine ganze Menge jetzt tun. Und das werden wir uns zurückerarbeiten. Ich ahne, dass das jetzt passiert. Und man sieht es ja an deinem Beispiel.
Also wir sagen immer normal, die guten Ideen kommen oft von den Deutschen. Ja. Das gut zu verkaufen machen die Amerikaner und das herzustellen das machen dann schlussendlich dann leider die Asiaten. Also das ist ja oft so ein bisschen so dieser Dreiklang, zumindest mal in der Technologiewelt. Und das ist, aber das ist genau der Punkt. Also ich glaube, dass man ein Stück weit diese Fertigung wieder zurückholen kann und diese Ideen, also das zu verkaufen, naja, das ist immer noch so ein Thema. Das müssen wir auch, glaube ich, noch mal ein bisschen besser lernen. Das können die Amerikaner in der Tendenz immer noch besser als wir. Die sind da einfach irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht sind wir Deutschen da zu ehrlich. Also viele zumindest mal.
Zu Ingenieurik so, wahrscheinlich. Ja, ne? Ja, so, ja, genau. Überall die Probleme sehen. Und noch.
Ja, ja, tatsächlich ist es auch so, ich jetzt als Ingenieur, ich verkaufe mein Produkt, wenn ich das jetzt jemand, also ich bin natürlich jetzt auch nicht der Verkäufer bei uns, aber wenn ich die Tendenz habe, dann eher das zu verkaufen, dann eher über die technischen Eigenschaften. Also es ist halt so und so super leicht, habe ich auch gerade gesagt. Ne? Mhm. Und nicht jetzt irgendwie dieses Storytelling dahinter. Das genau. Ist für mich jetzt sowas, wie wir es jetzt hier machen, vielleicht sogar eher die Ausnahme. Ich sage natürlich hier, guck, 935 Gramm, weltleichteste mit den Eigenschaften, was du kriegen kannst, top. Ne? Und,
aber hättest du ein Storytelling dazu, wenn du so eine Geschichte hörst, wie würdest du die Geschichte aufbauen zu diesem Rad?
Ja, was die Amerikaner immer sehr gut machen, diese Garagengeschichte. Ne? Also du hast eben auch angefangen, du hast nicht nur die Technik gesagt, sondern hast dann gedacht, du warst erstmal bei jemandem und ne, der hat es runtergebügelt und hat es kaputt geschlagen, der Böse. Ne? Und dann kommst du so wie Phönix aus der Asche und sagst, ich habe es doch durchgezogen. Und, ne? Und dann dieses, ich glaube, wir erzählen als Deutsch so wenig, merke ich auch in unserem Unternehmen, wie wir das tun. Ja, also was da menschlich dazu gehört, wer das macht, wer die Personen sind, was die Personen auszeichnet. Wir nehmen einfach das Produkt und stellen es da so hin und ich glaube, da können wir viel, viel mehr machen. Und gerade heute über Social Media kann man das ja alles erzählen und sozusagen sichtbar machen. Und ich glaube, wir kaufen als erstes mal bei Menschen und bei Macherinnen und Machern und dann sozusagen das Produkt, weil das ist natürlich ein Produkt, ob ich jetzt 10.000 Euro ne, für so ein Rädchen da ausgebe, für so ein Ganzes. Ich meine, das ist ein Luxusprodukt. Ne? Und ist da spielt Emotion, glaube ich, eine ganz große Rolle, bis das mal dann so groß ist, dass die Marke dann das sozusagen übergestülpt hat. Ne?
Man braucht einfach gute Teams, weil also die Innovatoren, die ich kenne, jetzt zum Beispiel auch jetzt aus dem Leibniz-Institut, muss man ja sagen, die sind ja oft ganz klischeehaft ziemlich so nerdige, oft introvertierte Leute. Ja. Ja? Und die haben super gute Ideen. Aber natürlich sind es nicht die Leute, Erzähler, die das präsentieren können. So ist es, genau. Und da muss man sich dann halt einfach zusammenfinden mit den entsprechenden Leuten. Jetzt wie zum Beispiel halt eben Leuten, die aus dem Marketing oder aus dem Design kommen, die das gewohnt sind. Und so da muss man sich dann halt tatsächlich treffen.
Und die sich vielleicht auch aufbauen. Ne? Weil manchmal kann man die ganz teuren dann nicht bezahlen. Aber man kann sich das im Unternehmen vielleicht dran zwischen. Machen wir auch. Bei uns ist es so, dass die Chefin sozusagen es auch hasst, auf Social Media unterwegs zu sein. Obwohl der Name es ja hergibt, ne? Fräulein Diehl, das klingt irgendwie nach einer echten Person. Aber es ist dann ja doch ein Team, was das macht. Und wir pushen einfach das Team nach vorne und produzieren darüber die Inhalte. Also man muss immer entscheiden, ist das sozusagen eine Person, die sich sehr gut dazu eignet? Da muss ich das aber auch wollen und leben. Oder ist das eben nicht der Fall? Dann kann man das nachspielen sozusagen mit anderen Personen. Ne?
Aber guter Punkt, Christoph. Christoph Krause ist eine Marke und du liebst ja schon dieses Spielen mit der Öffentlichkeit. Also du stellst dich sehr in den Mittelpunkt, im positivsten Sinne. Wie ist es gekommen dazu, dass du auch sagst, ich gehe als Christoph Krause raus, meinen Werten, meiner Geschichte?
Genau, also weil eben Personenmarken heute so eine Relevanz haben. Also das sieht man auch bei einem großen Unternehmen, Tim Höttgens, Telekom, ist fast der bessere Kanal als die Telekom selbst. Ja? Also wir können ja heute durch neue Technologien, durch neue Medien die Menschen in den Fokus rücken und eben auch ihre Geschichte live, kann man sagen. Ja, es ist ja heute einfach eine Live-Berichterstattung. Das ist ja wie früher Fernsehen schauen. Heute schaust du halt den unterschiedlichen Menschen zu, was sie tun. Ich glaube, wir werden es bald sogar erleben, dass wir das noch weiter treiben über KI, dass dann jeder seinen eigenen Film bekommt mit seinem persönlichen Schauspieler. Kann ich sagen, mach einen Film mit dir und dir und das zusammen, eine Liebesgeschichte, was weiß ich, also irgendwas und dann kommt da irgendwie ein KI-gerechneter Film raus. Also das ganze Erzählen über Menschen verändert sich ja und da ist es doch sehr dankbar, wenn wir einfach den Menschen, der das auch tut, nehmen. Ne? Also früher haben wir das vielleicht umerzählt, ja, und jetzt kann man das einfach tun. Man braucht nur das Handy und muss da reinsprechen und dann geht es los. Und der Erfolg ist gigantisch. Ich saß mal ganz am Anfang, als ich damit anfing, aber auf Twitter, gibt es ja gar nicht mehr, ne? X jetzt, saß ich auf der Landesvertretung in Rheinland-Pfalz übrigens am Brandenburger Tor und sonnte mich. Und dann schrieb irgendjemand auf Twitter, ich habe das natürlich gepostet, dass ich mich da sonne, wie man das so macht, schrieb ihm, ob ich nicht Lust hätte, es wäre gerade ein Keynote-Speaker ausgefallen, 300 Meter weiter im Hilton, ob ich nicht Bock hätte, meinen Rechner zu schnappen und da hinzukommen und vor 400 Unternehmen einen kleinen Speech zu machen. Und das war eigentlich der Beginn meiner Speaker-Karriere, kannst du sagen. Ne? Davor habe ich das so lah gemacht, aber ja, dann habe ich gemerkt, okay, das scheint die Leute zu interessieren, mache ich das einfach. Ne? Und ich glaube, wie wäre sonst die Chance? Ich hätte dieses blöde Sonnenbild da nicht gewusst, hätte kein Mensch gewusst. Ja? Und das kann man natürlich heute ein bisschen besser machen. Ne? Jetzt gibt es ja auch nicht mehr X, sondern viel, viele andere Werkzeuge. Wir sehen jetzt gerade auf LinkedIn, wie geisteskrank das wächst und nach vorne pusht. Übrigens auch fürs Handwerk. Das ist ganz interessant. Also im B2C-Bereich, wenn ein Handwerker was für Geschäftskunden macht, ein genialer Markt, um sozusagen seine Marke, sein Produkt, seinen Service sozusagen bekannt zu machen mit so wenig Aufwand. Das ist ja wirklich fast überhaupt kein Aufwand, den ich da habe, weil ich habe das Handy ja sowieso in der Hand. Und ja, das ist ganz gut und inzwischen, ja, ich habe einen eigenen Podcast und also solche anderen Formate, wie ihr es ja hier auch macht. Das hat ja auch einen Grund, warum man sowas tut, ne? Damit eben solche Geschichten bekannt werden. Und auch in meinem Podcast spreche ich ja mit diesen Macherinnen und Machern, die sich irgendwas ausgedacht haben aus dem Handwerk und das irgendwie gepusht haben und mit anderen umgesetzt haben. Und da gibt es so viele spannende Geschichten, übrigens aus Rheinland-Pfalz auch, ne, die sonst kein Mensch sehen würde, weil halt ein großer Sender wie XYZ halt darauf nicht kommt. Das ist zu kleinteilig. Aber wir selbst können das ja nach vorne bringen, wie über so ein Format zum Beispiel. Ne?
Hast du eine Frage an Christoph, Marcel?
Ja, was mir spontan in den Sinn gekommen ist, also ich bin jetzt natürlich keiner, der sich selber da gerne in den Mittelpunkt stellt. Mhm. Ich stelle dann ja lieber tatsächlich das Produkt, also meine Kreation
typisch
in den
Ingenieur,
Mittelpunkt.
Würde ich sagen.
Typischer Ingenieur, genau. Aber es gibt natürlich auch typische Ingenieure, die das genau das Gegenteil machen. Steve Jobs war halt einer, ein Klassiker, oder heute auch ein Elon Musk oder sowas, wo man sagt, diese Firma ist ganz extrem mit der Person konnotiert oder das Produkt dann schlussendlich auch. Und ich wehre mich da mal so ein bisschen dagegen, weil ich sage, ich kaufe ja eigentlich oder beziehungsweise, klar, also ich verstehe den Gedanken dahinter, dass ich sage, ich finde vielleicht Apple auch cool, weil ich Steve Jobs cool fand auf irgendeine Art und Weise oder Elon Musk, wenn man denn will. Also will ich nicht unbedingt, aber es geht ja eigentlich darum, am Ende kaufe ich ein Handy oder ein Auto oder irgendwie was und ich denke, das Produkt muss ja irgendwie passen. Und auf der anderen Seite, und das hat Apple jetzt vielleicht irgendwie geschafft, aber die Leute sind im Zweifel ja auch irgendwann mal weg. Wie geht es dann halt eben weiter auch mit der Marke, wenn die Marke so stark mit halt eben der Person verknüpft ist?
Genau, also Apple hat es ja gerade geschafft. Also hatten ja viele die Angst, als Jobs sozusagen abtrat durch seine Krankheit. Wie kann der Nächste bitte schön das füllen? Ja. Ja? Und es hat wunderbar geklappt. Ja? Aber da muss ich halt diese Marke dann auch anders kommunizieren. Und das muss ich mir einfach erleben. Das meinte ich vorhin. Ne? Bin ich dieser Typ dazu? Um diese Person, das hat eine Gefahr da drin, weil das natürlich personenzentriert ist. Aber es kann gut gehen. Wenn ich das aber gar nicht bin, ich würde dich jetzt so einschätzen, du würdest ja sagen, oh, lass es mal jemand anders machen. Ja, dann setz doch sozusagen auf diese Erzählweise über die Marke und natürlich das Produkt. Wenn das Produkt jetzt schlecht wäre, das sind wir uns einig, das geht nicht. Ja, schon gar nicht in diesem Profibereich. Also das sind ja Profis, die sowas sich dann auch kaufen und die würden das sehr schnell entlarven, wenn das nicht funktioniert. Aber ich glaube, da würde ich sozusagen einfach rangehen und sozusagen über diese Geschichten, also wie wird das hergestellt? Du hast gerade diese geniale Schlaufe, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das funktioniert, ja. Du musst das mal, also wir haben ja einen Videopodcast, wir müssen das nachher noch angucken, ja, wie das Ding aussieht. Ja. Ich stelle mir da jetzt so eine Speiche vor, wahrscheinlich ist es das nicht, ja, aber sozusagen, wie das alles funktioniert, wie aufwendig, ne, wie das gedreht wird, welche Physik da drin steckt, das sind so viele coole, spannende Geschichten, das würde ich rauslassen einfach, ne.
Das ist halt tatsächlich, für mich ist das ein weißes Blatt Papier, da bin ich total, und ich finde es aber ganz spannend, was da passiert. Also ich mache es jetzt ja nicht, weil ich sage, ich habe jetzt gute Leute, die das viel besser können als ich. Aber was da passiert, und gerade gestern war zum Beispiel so ein Beispiel, also wir haben natürlich auch einen Instagram-Kanal, wo wir dann unser Produkt promoten. Und wir haben dann, weiß ich nicht, wie viele Videos, wo dann halt auch professionelle Fahrer mit unseren Rädern fahren. Ja. Und das kommt auch alles an und so weiter und so fort. Und jetzt haben wir gestern oder vorgestern war es, einfach mal ein Video aus der Fertigung gezeigt.
Ja, super.
Wo man einfach gesagt hat, so werden 2024 Speichen hergestellt.
Ja.
Und dann einfach diesen Prozess, und das ist natürlich nur 10 Sekunden lang, aber das hat den 10-fachen Impact gehabt,
genau,
wie das, was alle anderen, also ich meine, jeder zeigt halt sein Produkt am Fahrrad, genau, wie es durch die Gegend rollt.
Ja.
Und jetzt mal irgendwie so ein Insight, wo man sagt, das ist wirklich jetzt was Neues. Also diese Maschine, was macht die da gerade? Das kam tatsächlich 1000-mal besser an. Und das freut mich dann natürlich als der Entwickler dieser Idee, wie das hergestellt wird. Jetzt nicht zu sagen, es geht darum, irgendwie den Lifestyle. Also den Lifestyle, klar, ich meine, ich kann das schlechteste Laufrad der Welt auf dem Fahrrad machen und ein schönes Instagram-Video da drauf und irgendeinen Lifestyle damit irgendwie auf Mallorca oder sonst was kommunizieren. Aber da sieht man halt, wie wird das gemacht und was ist anders? Was ist tatsächlich die Differenzierung gegenüber allem anderen, was ich sonst halt bekommen kann? Und da merke ich dann doch, irgendwie scheint das doch schon irgendeine Relevanz zu haben, weil der Impact war halt eben deutlich, deutlich stärker als eben dieses 0815, was wir sonst halt eben auch.
Wir sehen das auch, wir messen das auch. Ja, also jeder Post wird gemessen und immer da, wo erstens ein Mensch drauf ist und was tut, also der wirklich arbeitet, nicht da steht und sagt, hey, fancy, sondern arbeitet. Und dann, womit der was tut. Also wenn er im Kupfertopf rührt oder irgendwas tut, was handwerklich ist, ja, mega. Das ist das 3-4-fache an Aufrufen, als ich zeige einfach das Produkt und sage, hier, das ist toll oder so. Ne?
Ja.
Also und da stecken ja auch unglaublich viele Chancen. So Sendung mit der Mauseffekt ist das, ja. Also die gucken Erwachsene super gerne, dieses, ne, dieses ich schaue mal dahinter, verstehe das. Und ich glaube, man kann da ruhig sich auf manchen Kanälen jetzt auch sehr, sehr tief in die Technik reingehen. Das wirklich mal zu erklären, also ne, für ganz unterschiedliche Zielgruppen, das Level zu erklären. Also ich würde jetzt auch nicht wissen, wie so eine Speicher, ne, aufgrund deiner Idee sozusagen funktioniert. Manchmal ist man da vielleicht dann auch als Entwickler zu tief drin, weil das weiß ja wohl jeder, aber die Leute wissen das nicht. Ne? Und das zu erklären, das ist, glaube ich, eine coole Sache. Um einfach so dann auch Reichweite zu kriegen, vielleicht in Kreisen, die man sonst gar nicht erreichen würde.
Ja, das ist immer ein Thema, auch Zielgruppe. Ne? Also ja, ganz ehrlich, ich kann jetzt natürlich sehr detailliert beschreiben, warum unsere Speiche so toll ist. Das versteht nur keiner, der sich nicht wirklich ja, genau, mit der Materie auskennt. Ja? Und gerade vielleicht auch mit den Materialien, warum, jetzt habe ich gerade vorhin schon was gesagt über Schlaufen und so weiter. Jetzt muss man wissen, dass Schlaufen halt irgendwie besser sind als irgendwas genau. andere. Ja, weiß natürlich keiner. Ja, ne? Und das genau. ist deswegen ist das genau. Und das ist natürlich dann einfach das Problem, wie bringe ich den Leuten die technische Lösung, die halt vielleicht hochgradig spannend ist, halt wie frage ich das an die Leute heran, die jetzt halt eben nicht den technischen Background haben. Und meiner Erfahrung nach funktioniert das halt einfach gar nicht.
Was mich mal interessieren würde, ja. Du hast ja, also du erzählst immer von diesem technischen Background, du wirst das studiert haben und sozusagen, also nehme ich jetzt so alles an. Was ich feststelle da draußen ist, dass wir ja relativ wenige dazu bewegen, dann tatsächlich mit einer solchen Karriere auch zu wagen, nach draußen zu gehen, ein Unternehmen zu gründen. Was würdest du sagen, hat dich da am meisten beeinflusst? War es die Erziehung der Eltern? War es die Familie? War es die Schule, das Studium? Also was in deinem Lebensweg würdest du sagen, weil dann könnte ich darauf antworten, was müssen wir mehr machen in Rheinland-Pfalz? Was hat dich am stärksten beeinflusst, dann das zu wagen und diesen Schritt? Das ist ja wirklich ein großer Schritt und auch ein Wagnis und auch ein großes Risiko. Was würdest du sagen? Was war das?
Ja, ich tue mich da echt schwer, das jetzt irgendwie zusammen zu kondensieren auf so was ganz Kleines, weil ich glaube, da müssen wirklich sehr, sehr viele Umstände dazukommen. Also zum einen natürlich, man muss Risikobereitschaft haben, das ist klar. Und daran scheitert es schon bei ganz vielen, ne, dass sie natürlich sagen, ich gehe lieber in meinen Angestelltenverhältnis. Warm und behaglich, genau. Ja, und ich sage jetzt mal auch bei einem kleinen Start-up, also ich habe jetzt über Jahre deutlich weniger verdient als in dem Unternehmen davor. Auf alle Fälle. Und es ist immer noch so, natürlich hat das Unternehmen jetzt einen bestimmten Wert, aber das sehe ich nicht auf meinem Konto und solche Sachen. Also man muss halt einfach auch da eine Bereitschaft haben, zu leiden. Und das ist nicht immer gut vereinbar mit Lebensumständen. Also ich bin jetzt zum Beispiel, habe keine Kinder, weil ich auch sage, meine Frau will ihre Karriere machen. Ich habe jetzt mein Kind da sozusagen in der Firma, also meine Selbstverwirklichung über diesen Beruf, den ich halt gewählt habe und diese Firma, die ich darüber gegründet habe. Und ich habe ja auch zwei Co-Gründer, die haben zum Beispiel beide zwei Kinder und das ist unfassbar schwer vereinbar. Und ich glaube, das, was halt eben jetzt Innovation ausmacht, ist natürlich irgendwo eine gewisse Freiheit. Und das ist vielleicht der Kern, dass man sagt, man muss eine, deswegen auch nochmal dieses Psychologiebuch, man muss eine Geisteshaltung mitbringen, man muss Freiräume haben, man muss halt eben einfach mal Raum haben, um sich über diese Dinge Gedanken zu machen, ohne jetzt zu sagen, ich muss jetzt jene, welche, solche Aufgabe, irgendeine To-Do-Listen abhaken, dann hat man ja keinen kreativen Freiraum. Und den habe ich mir bewusst ein Stück weit geschaffen, indem ich halt relativ wenige Verpflichtungen links, rechts und keine Kinder und so weiter und halt eben auch eine Frau, die da Gott sei Dank sehr nachsichtig ist. Und das gehört dann eben schon dazu. Und das ist vielleicht der wesentliche Punkt. Also ich glaube, wenn man halt bereit ist, fleißig zu sein, kann man bestimmte Sachen machen und auch erfolgreich sein. Aber ich glaube, echte Innovation, also im Sinne disruptiv was völlig anders machen, das braucht irgendwie einen sehr, sehr starken kreativen Freiraum.
Aber das können wir mal nach draußen senden, weil das kann ich natürlich nicht nur machen, ich mache das selber, sondern ich kann natürlich auch als Unternehmer das innen, im Unternehmen umsetzen, indem ich mal Menschen, unbedingt, die in meinem Unternehmen sind oder auch in Institutionen, Innovationsagentur aber zum Beispiel, indem ich dem mal Freiraum gebe, weil sonst wäre dieser Podcast hier gar nicht entstanden, den hat sich auch jemand ausgedacht, weil er Freiraum hatte. Ja? Und das finde ich, glaube ich, ein ganz schönes Beispiel, aber so, ne, so manche in den Institutionen haben das auch noch gar nicht gelernt. Die brauchen, ne? Die sind immer alle ausgelassen, diese Mitarbeiter. Da wird ja nichts entstehen, wenn ich die immer bis an den Rand auslasse.
Ja, das ist so.
Ich brauche Freiräume, die müssen auf Reisen geschickt werden, die müssen sich bewegen, müssen neue Dinge ausprobieren. Und dann passiert auch intern, also Entrepreneurship. Es gibt ja nicht nur sozusagen Entrepreneur, sondern auch Intrapreneur, dass Leute im Unternehmen sozusagen anfangen, neue Innovationen zu sehen. Das finde ich super schön. Genau, es ist nämlich, glaube ich, Freiraum. Und das kannst du auf Schule, Studium, Familie, Ne? Alles, was du hast.
Ja. Das ist ja dieses Klischeehafte, wo hat man seine guten Ideen? Ja, unter der Dusche. Ja, warum? Weil man da irgendwie keine konkrete Aufgabe hat. Man hat einfach den Freiraum, mal über irgendwas nachzudenken, die 5 Minuten,
unser in der Büro Dusche heißt steht, Sonnendeck, also wo ich sitze. Das heißt das Sonnendeck, ja, weil die anderen Leute natürlich stinkesauber sind. Weil auf Instagram sieht das natürlich so aus, wenn die den ganzen Tag nur Party machen. Ja? So, aber... Ja, wir machen auch ein bisschen Party und Hackathons und Barcamps und sowas, aber, und das sieht doch alles spaßig aus und wir trinken da auch Bier, aber genau durch diese Freiheit, ja, und auch dieses eben das dazwischen, da passieren die Innovationen, ja, und das kann man fördern auf solchen Veranstaltungen auch und auf solchen Formaten, die Leute dazu bringen, das zu tun, und es ist gigantisch, wer dann auch sozusagen aus so einem Kreis dann eigentlich Innovationen macht. Also ein bisschen mehr Mut, es sieht alles immer sehr fancy aus, aber ein bisschen, es steckt schon was dahinter, was dann vielleicht auch die ein oder andere Innovation dann tatsächlich ins Unternehmertum bringt, ne?
Jetzt sind wir schon fast am Ende angekommen und jetzt kommt die wichtige Frage bei Gemischte Tüte. Ist es ein Match? Könnt ihr zusammen Ideen entwickeln auf Basis dessen, was ihr eben gehört habt? Gibt es irgendwas, wo ihr sagt, das Match, das könnten wir gemeinsam umsetzen? Fällt euch spontan was ein?
Ja, also mir fällt da viel ein, weil ich ja ganz viele Leute kenne. Übrigens, ja, du siehst das ja auch an meiner Cap aus einer gewissen Szene, die so sich mit Radfahren beschäftigt. Also da können wir mal überlegen, was gibt es da für Synergien? Ne? Also wie kann man sozusagen dieses tolle Produkt aus Rheinland-Pfalz vielleicht noch dem einen oder anderen einfach auf die in die Tüte reinlegen und einfach mitnehmen. Das finde ich ganz spannend. Und das ist ja auch so der Sinn dieses Formats, dass wir wissen zu wenig über die Innovation in Rheinland-Pfalz. Das stelle ich immer wieder fest. Wir wissen sehr viel, was im Silicon Valley passiert und überall, was halt in den großen Blättern steht. Aber wir beschäftigen uns zu wenig, was ist das für unsere Haustür. Und ich bin immer wieder überrascht, welche geile Produkte, welche geile Unternehmen wir hier haben vor Ort. Und das ist ja so, euer Sinn, das ein bisschen bekannter zu machen. Ich glaube, das könnte so eine Synergie sein, einfach um die mitzunehmen. Und ich teste dann dieses Rad einfach mal. Ich will das zumindest sehen, auf alle Fälle, was diese Schlaufe ist.
Genau. Bekommt der Christoph jetzt 2 Räder nach diesem Podcast?
Ich hätte gar nichts, wo ich sie dran schraube. Ja. Ich habe zwar ein altes Rennrad, aber es ist aus Japan, ganz alte Marke, 1960. Ich glaube, da gehen sie nicht dran.
Nee, ich fürchte leider nicht. Ja, also, das,
es wird auch komisch. Das passt, es würde nicht auch mehr komisch aussehen. Ja, das ganze Ding ist aus Stahl.
Ja, ja. Nee, aber das ist tatsächlich so. Also habe ich ja schon angedeutet. Also natürlich muss man als Ingenieur, der vielleicht hoffentlich eine gute Idee hat, immer jemanden finden, der das schafft, halt irgendwie halt eben auch, ja, ich will jetzt, das Verkaufen ist mir zu billig, sondern einfach zu sagen, man muss halt eben das nach außen tragen. Und daran scheitern viele gute Innovatoren, glaube ich, dass sie genau das nicht können.
Also Türen öffnen.
Türen
öffnen. Hast du noch Ideen, wenn du jetzt so Christoph gehört hast?
Also was ich ganz spannend finde, ist halt tatsächlich, was ich jetzt so raushöre in der kurzen Zeit, halt eben diese Vielfalt. Ne? Also jetzt zu sagen, was da alles gemacht wird, nebst Karamell und so weiter und so fort. Also das ist halt auch das Schöne, wo ich sagen würde, man muss sich wirklich halt eben, und das ist halt auch Freiraum, wenn man auch mal Lust auf etwas hat, das einfach da auch mal sagen, da stecke ich jetzt auch mal, oder da nehme ich mir die Zeit, da nehme ich mir die Energie, das zu verfolgen, auch für einen selbst. Ne? Und wenn es was ganz anderes ist, das kann auch mal schön sein, ja.
Also Christoph Krause ist eine gemischte Tüte.
Ja,
das stimmt. Vielen Dank, dass ihr hier zu Gast wart. Vielen Dank, dass wir hier auf diese Kernaussage Freiraum und Innovation gekommen sind. Das war wirklich toll, in so kurzer Zeit so eine wichtige Botschaft. Dankeschön.
Sehr gerne.
Wir sagen danke.
Ja, und tschüss.
Das war Gemischte Tüte, der Blind Date Podcast der Innovationsagentur Rheinland-Pfalz. Vernetzt euch gerne mit den Gästen, folgt dem Insta-Kanal, denn da gibt es jede Menge Bonusmaterial für euch. Ihr seht die Geschenkübergabe, ihr bekommt einen Einblick hinter die Kulissen und ihr seid immer informiert, wann die nächste Folge rauskommt. Wenn ihr euch ganz allgemein für das Thema Innovation in Rheinland-Pfalz interessiert, dann geht gerne auf www.innovationsagentur-rlp.de. Bleibt offen und neugierig, so wie unsere Blind Date Gäste bei Gemischte Tüte.